EDV-Anstalt. Erste Reihe fußfrei. Ein Podcast von Grießmeisterei. Hallo Franz.
Hallo Thomas. Du Thomas, ich habe heute einen Gast mitgebracht, den Mahmut, und der wird sich ein bisschen selber vorstellen im Prinzip. Er hat sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet, glaube ich. Aber ich habe ihn schon so oft im Prinzip jetzt da nicht gesehen die letzten Monate, weil er immer sehr viel unterwegs ist. Ich weiß gar nicht, ob er mehr in Deutschland oder in Österreich ist, aber er wird das im Prinzip sicher selber machen. Hallo Mahmut.
Hallo Mahmut.
Ja, hallo Franz. Servus Thomas. Vielen Dank für die Einladung, für eure Einladung. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Mahmut El-Madani. Ich bin Risikomanager für die 80.001 und NIS-Auditor. Ich habe meinen Ursprung in der Netzwerktechnik und Telekommunikation und bin dann, ja, wie das Leben halt so spielt, dann irgendwie im Gesundheitswesen gelandet. Ja, bin jetzt eigentlich seit 15 Jahren im Gesundheitswesen unterwegs mit meiner eigenen Firma. Und ich kümmere mich primär ums Risikomanagement, vernetzte Medizingeräte, das Thema Cybersecurity rund um den Bereich Krankenhaus, spezielle Medizintechnik. Ja, bereite Kunden auf Kritis, Audits vor NIS-Audits. Der Franz hat es ja schon erwähnt eingangsweise. Er weiß nicht, wo ich primär in Österreich oder in Deutschland unterwegs bin. Es ist primär eigentlich Deutschland, dann kommt Schweiz, Österreich, ja, also in der Reihenfolge. Ja, und ich freue mich, dass ich heute da bin und bin gespannt auf eure Fragen.
Naja, da ich ihm dich mitgebracht habe, mache ich mal den Icebreaker in dem Zusammenhang. Wobei muss man heute mit Icebreaker aufpassen in dem Bereich, wenn man die amerikanischen Dinge verfolgt. Also okay. Ja, es ist nicht der ICE, sondern es ist das Eis, ne? Gut. Also, ja. Das Thema im Prinzip Risikomanagement im medizinischen Umfeld, im Prinzip beschäftigt uns seit vielen, vielen, sagen wir mal, Sendungen, die wir machen in dem Bereich oder Abstimmungen, die wir haben. Was ist denn aus deiner Sicht die derzeitige größte Herausforderung in deinem Kundenumfeld in dem konkreten Fall? Was denn da auf die EDV-Anstalt, sage ich mal, Zukunft?
Naja, das Spektrum ist so vielfältig wie die Farben des Regenbogens. Ja, also es gibt ein Klientel, das sehr gut auf das Thema eingestimmt ist, auch tut und macht und es auch richtig macht. Ja, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und dann gibt es Klientel, die das ziemlich kalt erwischt. Ja, also obwohl das Thema, also gerade das Thema Risikomanagement für vernetzte Medizingeräte und medizinische Software, das ist ja ein relativ altes Thema. Die erste Fassung von der Norm, also der IEC 80.001, ist ja 2009, 2010 rausgekommen. Also das ist keine Unbekannte. Und die Herausforderung ist nach wie vor die Aufklärungsarbeit. Also ich habe selber auch nicht für möglich gehalten, wie viel von der alten Norm, die ja per Definition jetzt nicht, also die war gut gemeint, ja, also und inhaltlich hat es halt gehinkt an manchen Stellen, aber das ist bei Prototypen im Endeffekt so. Ja, man kauft sich auch nicht das erste Auto von der ersten Serie, man wartet es einmal ein bisschen ab. Das hat sehr viel auch Unverständnis, Missverständnis, Fehlinterpretationen mit sich gebracht, die mitunter heute auch noch kursieren. Und da muss man wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit leisten, wie die neue Norm, die vor 2 Jahren herausgekommen ist, oder 3 Jahren, richtig zu interpretieren ist. Weil eine Sache dürft ihr nicht vergessen, ja. Also, diese 80.001 ist ja ein Sammelsurium von Aspekten, nämlich ein Aspekt der Security, also alles, was mit System- und Datensicherheit zu tun hat. Dann der Aspekt der Safety, also Patientensicherheit, Betriebs- und Funktionssicherheit von medizinischen Geräten und von Software. Und die Effektivität, also alles, was mit klinischen Abläufen, Prozessen etc. pp. Zu tun hat. Und das bringt natürlich dann in weiterer Folge auch eine große Anzahl von Regulatorien mit sich. Also das heißt Normen und Gesetze. Ja. Und so schnell kann man gar nicht schauen, ist man in der Medizinproduktebetreiberverordnung drinnen, man ist im Medizinproduktegesetz drinnen oder in Deutschland im Medizinprodukte, im deutschen Medizinproduktegesetz drinnen. Man ist plötzlich in der Kritis, im Kritisgesetz drinnen, im BSI-Gesetz drinnen, man ist im NIS-G drinnen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Und von technischen Normen mal ganz abgesehen. Und wenn man jetzt dann noch in Richtung der Effektivität gehen würde, dann ja, hast von der ISO 9001 über klinisches Risk Management, Business Continuity Management mit all ihren Normen, die es da gibt, bist du da dabei. Und das musst du anfangen.
Ja, aber das klingt ja so in Wirklichkeit, als wenn da wiederum, sage ich mal, jemand eben versucht hat, die eierlegende Wollmilchsau zu entwickeln, die wir alle kennen, die es nicht gibt in dem Bereich. Und wie du gesagt hast, im Prinzip, da muss man Aufklärungsarbeit machen. Kannst du uns vielleicht einmal kurz so ein bisschen erklären, was Aufklärungsarbeit in dem Sinn heißt in dem Bereich? Falsche Interpretation von den Betreibern, falsche Interpretation von den Inverkehrbringern, falsche Interpretation der Informatikerinnen und Informatiker, die Klinikleitung in dem Bereich, oder wo ist denn da in Wirklichkeit der Mismatch?
Also der Mismatch ist, naja, wo soll ich jetzt anfangen? Ich fange mal bei dem an, wo ich ursprünglich meinen Ursprung habe, ja, also bei den IT-Lern. Es ist nach wie vor, also ich will das jetzt nicht generalisieren, ja, es gibt natürlich immer Ausnahmen, ja, aber es gibt nach wie vor sehr viele IT-Ler, die der Meinung sind, in dem Moment, wo ein Medizinprodukt im Netzwerk ist, das eine absolute Gefährdung darstellt, ja, und in dem Moment, wo das Gerät nicht zu 200% abgesichert ist, aus Cybersecurity-Sicht her, wenn ich diese Absicherung nicht mache, dann stirbt der Patient instant. Ja, das trifft nicht zu. Ja, das ist die eine Sache. Also man muss bei den IT-Lern ein bisschen aufklären, was ist Medizintechnik, was tut Medizintechnik. Der primäre Fokus liegt ja im medizinischen Kontext und auf dem Patienten. Ja, dann auf der Medizintechnik-Seite, die muss man wiederum ein bisschen schärfen, worauf es bei der IT ankommt, ja, warum die IT bestimmte Fragen stellt, warum wollen die einen DNS-Eintrag unbedingt haben für ein Medizingerät, zum Beispiel, ja, oder warum wollen sie eine Verschlüsselung haben, ja, also, dass man die Gegenseite auch abholt, mit den Begrifflichkeiten, mit den Terminologien, die in der IT verwendet werden, genauso muss man die IT wiederum abholen mit den Terminologien, die in der Medizintechnik verwendet werden. Und um auf die dritte Gruppe zu kommen, nämlich das Personal und das Management, das im Krankenhaus ist, naja, die muss man dahingehend abholen, dass man ihnen klar macht, dass ohne diese Gerätschaften ein großer Teil ihrer Arbeit gar nicht mehr möglich ist, ja, weil ein Krankenhaus ist halt nun mal digital, ja, und selbst wenn man in Krisenregionen aufschlagt, findet man interessanterweise dann auch wieder ein Monitoring mit einer Zentrale. Man muss ja denken, das hätte man dort jetzt nicht erwartet, ja, aber das gibt es dort auch. Ja. Also das ist ein, wie soll ich sagen, also ich bezeichne mich beim Kunden immer als diplomatische Füllmasse. Ja.
Ich habe mir gedacht, als Übersetzer, als Dolmetscher.
Es spielt auch sehr viel Psychologie mit bei der Sache. Ja. Altersgenerationen, Unterschiede und Generationen, Konflikte. Die alteingesessenen IT-Ler machen, manche machen das so und die alten Medizintechniker machen das so und die Jungen wollen es halt anders machen, weil sie es auch anders gelernt haben in der Ausbildung. Also da gibt es einen Culture Clash. Da musst du halt da drinnen, ich will jetzt nicht sagen Minenfeld, ja, wo man sich da bewegt, muss man dann versuchen, da zu vermitteln, sehr viel zu erklären, ja, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum Regularien so sind, wie sie sind. Und das ist die Hauptaufgabe. Also technisch etwas zu lösen, das ich will nicht sagen, dass das einfach ist, aber du kommst dann schon auf einen grünen Zweig, ja. Aber das ganze Promporium rund um Atom, das muss ich ja alles dokumentieren und da muss ich ein Risikomanagement aufsetzen. Und wie setze ich das auf? Und wen nehme ich da jetzt mit rein, um diese Risikobewertungen zu machen? Das gehört halt eben abgestimmt, ja. Und es funktioniert in jedem Haus nicht gleich. Ja, und das ist eine große Erwartungshaltung gewesen, nämlich von der Norm, hey, ich habe eine Norm, super, ich exekutiere das aber europaweit, ja, oder vielleicht weltweit und das passt. Nein, es ist nicht so, ja.
Ja, aber ist das Problem nicht auch bei dieser gesamten Entwicklung in dem konkreten Fall? Wir haben dort wunderbar die Zeichnung der 80.001 mit dem Haus und wer da alles mitspielt in dem Bereich und welche sogar internen Abläufe und externen Abläufe es gibt. Also sehr stark auf den, sage ich mal, Medizinprodukte-Hersteller fokussiert, dass das Ganze jetzt nur um eine zusätzliche Dimension komplexer wird, weil wir einfach heute in die Cloud gehen, irgendwelche Services irgendwo nutzen in dem Bereich. Und das immer und egal, ob das jetzt ein Medizinproduktehersteller oder der in Verkehr bringer, also sprich das Krankenhaus ist, da spielt dann im Prinzip eine undefinierte Menge auch noch mit. Wie bringt man denn das unter einem Hut in dem gesamten Kontext?
Indem man es anschaut. Schlichtweg. Ja. Also es ist wirklich ein Abwägen von Maßnahmen. Also ich muss jetzt ganz kurz ausholen. Es gibt ja in Deutschland, die haben eine neue Medizinproduktebetreiberverordnung bekommen letztes Jahr. Und da drin ist explizit das Thema IT-Sicherheit und Cybersecurity Bestandteil davon. Das hat natürlich für Aufruhr gesorgt bei der Medizintechnik, was ich auch nachvollziehen kann. Aber die gute Nachricht ist, der Gesetzgeber hat reingeschrieben, angemessene Maßnahmen. Ja. Also das heißt, man muss sich Gerät für Gerät oder System für System anschauen, auch bei der Neubeschaffung natürlich, und dann eben prüfen, naja, inwieweit gibt es jetzt eine Cloud-Anbindung und was macht diese Cloud-Anbindung mit diesem System und mit den darin befindlichen Daten und ist das jetzt für den Betrieb dieses Medizinproduktes, ja, essentielle Funktionalität oder nicht. Ja? Wenn sich herausstellt, ja, das ist eine, dann ist es eine Frage der Risikobetrachtung. Naja, wo renken die Cloud eigentlich? Ist es irgendwo in Asien? Ist es irgendwo in Amerika? Wie schaut es dann mit dem Thema Datenschutz aus? Ja? Wenn das Ganze jetzt nicht nur ein Cloud-System ist, sondern auch KI-gestützt, naja, das KI-Zeugs, das wird halt auch irgendwo in ein Rechenzentrum laufen, das muss nicht zwingend in Europa sein. Da kommt dann das Thema des Artificial Intelligence Act dazu. Also das muss man sehr, also solche Systeme muss man tranchieren. Ja, und wie gesagt, dann schauen, aus welchen Komponenten besteht das? Gibt es vielleicht auch noch einen Fernzugriff für die Fernwartung? Das muss man komplett auseinandernehmen. Ja, und dann kann man sehr gut entscheiden, in welche Richtung man das von der Inbetriebnahme über den Lebenszyklus bis hin zur Außerinbetriebnahme dann fort. Aber anschauen muss man es. Also von der Stange nehmen, einbauen, los starten, einsteigen, starten, losfahren, bis nicht.
Du hast sehr viel jetzt, sag ich mal, über den deutschen Kontext gesprochen, hast aber natürlich, wie du gesagt hast, auch Erfahrungen aus dem Schweizer oder Österreichischen, also aus dem Dach, wie es so schön heißt. Wenn du jetzt dieses Dach betrachtest, sind einige Flächen dort schon sehr gut geschlossen von dem Dach und andere haben noch Lücken und dort könnte es hineinregnen, um diese, sag ich mal, Brücke zu schlagen zum Dach. Sind da die Kollegen in Österreich oder die Kollegen in der Schweiz anders unterwegs, falsch unterwegs?
Na, falsch ist keiner unterwegs, Franz. Die Intentionen sind grundsätzlich immer gut. Ja. Von den Ansätzen auch richtig. Also man erkennt die Problematik. Nur in Anbetracht der Menge, mit der man konfrontiert ist, sehen das viele, glaube ich, und das ist meine persönliche Einschätzung, ja. Meine persönliche Einschätzung, als eine unbewältigbare Aufgabe. Ja, also wenn ich mir Krankenhäuser, große Kliniken ansehe, die 50.000, 75.000 aktive Medizinprodukte haben, von denen wahrscheinlich mehr als die Hälfte am Netz hängt, bekannterweise oder auch unbekannterweise, dann würde ich auch irgendwie einen großen, ich würde großen Respekt vor der Aufgabe haben. Ich würde mir aber sehr gut überlegen, wie ich das mit den personellen Ressourcen, und die sind beim Risikomanagement extrem limitiert. Ja, es gibt genügend Häuser, die der Meinung sind, hey, das macht auch Mann. Das spürt's nicht. Also einer, der ladet, der hebt das nicht. Ja, also selbst wenn der EDV gestützt mit einem System im Hintergrund arbeitet, das wird nichts. Ja, weil er muss technisch versiert sein im IT-Umfeld, er muss technisch versiert sein in der Medizintechnik, er muss irgendwie leicht diplomatische, psychologische Fähigkeiten haben, er muss das Ganze dokumentieren, er muss Termine wahrnehmen. Ja, das geht sich in 5 Leben nicht aus. Ja. Und da haben es querbeet, wurscht, ob das in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz ist, grundsätzlich genommen alle dasselbe Problem. Ja. Auch Awareness vom Management ist manchmal wirklich nicht gegeben. Ja, also das muss man auch sagen. Ja, also
Die letzte Situation, sage ich mal gerade, weil ich das immer höre, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich plaudere, die sagen, na, wir hätten gerne im Prinzip so wie in Deutschland ein Gesetz, die sagt, da habt ihr jetzt ein paar Millionen und schaut, dass das im Prinzip ein Futtermann bringt in dem Bereich. Ich mir dachte, mit Geld kann man viel erreichen.
Naja, das kommt drauf an. Also, ich meine, ich will jetzt nicht mit Spatzen auf Kanonen schießen, nein, umgekehrt, mit Kanonen auf Spatzen. Also das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das KHZG, was in Deutschland gekommen ist, ja, das war ein Reinvest, um die IT-Abteilungen zu sanieren und das eine oder andere Kist zu kaufen. Also im Punkt der Risk-Management wäre mir nichts bekannt, dass da irgendwas gemacht worden wäre. Ich kann mich irren, weil ich nicht den Fokus, meinen Radar auf komplett Deutschland habe. Aber das sind sehr viele Investitionen geflossen, wo auch Nachfristen gesetzt worden sind, weil die Krankenhausbetreiber gesagt haben, na, in der kurzen Zeit kann ich nicht so viel Geld ausgeben. Ja. Das muss ich ja irgendwie auch umsetzen, weil der Gesetzgeber gesagt hat, ihr habt Fristen, in denen ihr das umsetzen müsst. Das geht sich mit der Mannschaft halt nicht aus. Ja. Auch das KZG war gut gemeint, ja. Ich persönlich finde, man hätte da ein bisschen mehr koordinierend eingreifen müssen, ja. Weil es halt primär darauf abgezielt hat, auf der Applikationsebene was zu machen, ja. Also Prozesse zu digitalisieren. So Risk Management ist da irgendwie nicht so ganz auf der Agenda geschnallt. Also Geld ist jetzt nicht, es ist ein wichtiger Faktor bei der Geschichte, aber du brauchst doch die Leute, die dann dieses Geld so nehmen und es auch richtig dann einsetzen.
Mahmut, was mich bei deiner Schilderung auch sehr beeindruckt hat, ist dieses diplomatische Dolmetscher sein, die Menschen in so einem Spital auf die gemeinsame Sprache, auf ein gemeinsames Verständnis hinzuführen. Wobei eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis von Risiko etc. die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man sich entsprechend vorbereiten kann auf irgendwelche Zwischenfälle beziehungsweise dann auch eine Reaktionsfähigkeit im Krisenfall hat. Wie schaut das aus deiner Einschätzung in der Realität aus? Weil wenn es schon so schwierig ist, das gemeinsame Verständnis zu haben und einer vielleicht das Risikomanagement haben soll, wenn da jetzt wirklich Ransomware als Beispiel Zuschlag, ja. Plötzlich steht alles.
Ja.
Was passiert dann?
Naja, was passiert? Ich meine, es werden einmal alle wahrscheinlich dreimal schreiend ums Haus rennen, was nachvollziehbar wäre, aber Spaß beiseite. Das mit dem Vorbereiten, Franz und du, ihr habt es ja in einem von euren Podcasts schon gesagt, also grundsätzlich gehört ja sowas geübt. Ja. Ich teile diese Meinung. Man muss allerdings den Mut aufbringen, das zu tun. Ja, es hat sehr viel mit Wollen zu tun. Ich glaube, es ist keine Frage des Könnens. Es ist eine Frage des Mutes. Ja, dass man sich traut, diesen Schritt zu gehen. Ich kann den Hörerinnen und Hörern nur eins sagen, einen Schadensfall oder eine Krise, die wird sie nicht 3 Stunden vorher anrufen und sagen, ich komme am 11.3. um 21.35 Uhr und ich werde 2 Stunden andauern. Leute, vergesst das. Ja, das kommt unerwartet, das kann sich vielleicht teilweise ankündigen, wie vielleicht eine Verkühlung oder eine Grippe. Ja, wie oft sind wir von Hochwassern überrascht worden in Mitteleuropa, wo man gesagt hat, na, das Saufen in Mitteleuropa, na, wir sicher nicht. Wie oft ist das jetzt passiert in den letzten paar Jahren? Oft genug. Ja. Und da ist ein Krankenhaus mit seiner IT-Infrastruktur, mit seiner medizinischen Infrastruktur nicht ausgenommen. Und ich denke, das ist meine persönliche Meinung, man muss diese Themen ehrlich in aller Offenheit ansprechen. Ja. Man darf allerdings nicht, und den Fehler habe ich selber auch gemacht, ja, man muss den richtigen Ton finden, um das zu kommunizieren. Das heißt, in dem Moment, wo du mit Medizinern sprichst, die sind ja prinzipiell damit beschäftigt, Leben zu retten, ja, das ist grundsätzlich richtig, ja, oder Heilung herbeizuführen, ja, das ist auch grundsätzlich richtig, aber ihnen bewusst zu machen, was es bedeutet, wenn diese Infrastrukturen nicht zur Verfügung stehen, wie sie dann agieren wollen, dann siehst du mitunter schon große Fragezeichen in den Augen. Ja, das ist doch ausfallsicher. Ist die Frage, wie viel davon ist ausfallsicher? Ja. Ich habe schon Herzkatheterlabore gesehen, die ohne Strom waren. Zum Beispiel. Ja. Also ist die Seltenheit, aber es passiert. Ja. Oder wenn irgendwelche Server in irgendwelchen Kammern plötzlich rumstehen. Das ist dann immer sehr lustig, wenn man wegen so Begehungen macht, dann macht man eine Tür auf und da steht dann irgendein Server drin. Aber was ist denn das? Aha, wieso steht das da? Ja, das Kammerl ist aber zugänglich auch für die Putzfrau und manchmal steht vielleicht auch das Putzwagerl drinnen. Ja, also das sind dann so Dinge, wo man wirklich mit Fingerspitzengefühl an das Ganze herangehen muss, vielleicht auch mit einem Quintchen Humor, aber nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, weil in dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, sie werden belehrt, es hängt auch sehr stark vom Gegenüber ab, ja, hat man eigentlich meistens die schlechtesten Karten. Also man muss schon aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Und wenn es beim ersten Anlauf nicht klappt, dann klappt es beim zweiten, dritten, vierten, fünften Anlauf. Und es gibt halt Fälle, da klappt es nicht.
Du Mamut, was ich aber nicht ganz verstehe in dem Bereich, aber das habe ich mit Tommy auch schon besprochen in dem Bereich und ich habe es ja auch selber erlebt in dem Kontext. Alle anderen Dinge übt man, ja, weil man weiß, dass nur durch Übung wird man besser oder die Meisterin oder der Meister, ja, egal was es ist, ja. Und das ist auch im medizinischen Bereich ja der Fall in dem konkreten Fall. Warum gelingt es uns nicht, dieses Thema in dieser Form einfach an die Menschen zu bringen und zu sagen, wie bei allen anderen Dingen, auch diese Dinge muss man üben? Warum ist das jedes Mal im Prinzip, sage ich mal, so Drama, eine Brechaktion, was auch immer in dem Bereich, ja. Also, weil wie du sagst, wenn man das betrachtet, kommt man ja sehr schnell in diese Situation, dass man den Zeigefinger gerne hebt, ja. Weil man sich erinnert im Prinzip, wie man selber, sage ich mal, von jemandem belehrt wurde und sagst, und jetzt lernst du das, weil du brauchst es irgendwann, wenn du es jetzt auch nicht verstehst, aber jetzt wirst du es dann verstehen, wenn du vor dem Ding stehst. Das sind alles so Dinge, ja, natürlich reagiere ich da emotional, aber letztendlich, die sind alles Profis. Warum gelingt uns das nicht?
Also, Franz, ich glaube es nicht. Ich weiß es. Ja, ich traue mich das jetzt zu sagen so, ja. Ich glaube, dass es sehr, sehr stark menschelt. Ja. Und ich habe Gespräche erlebt, auch in Besprechungen erlebt, wo die zwischenmenschliche Kommunikation sowas von ausgeklammert wurde, man gleich auf eine sachliche Ebene gegangen ist und da hat es dann gleich clashed, ja, wo dann die Bereitschaft für einen Konsens, ja, gemeinsam etwas zu machen, innerhalb von Minuten zerstört wurde. Ja. Und Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Sache. Also der Faktor 1. Der Faktor 2 ist, wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn es daneben geht? Die Übung. Es sitzen ja mehrere im Boot. Ja? Weil was dann passieren wird, ist das Fingerzeigen. Wo ist jetzt die IT? Wo ist die Medizintechnik? Wo ist die Pflege? Wo sind die MTTs? Wo ist der technische Sicherheitsbeauftragte? Wer auch immer da jetzt in diesem Konglomerat bei dieser Übung mit beteiligt wäre. Ja? Wer hat's versemmelt? Weil das Erste, was passiert, ist, wir suchen einen Schuldigen. Ja? Und das ist toxisch. Also das heißt nicht gut fürs Klima. Okay? Und von dem her, es geht nicht um Schuldzuweisungen oder wer hat's verbockt oder wer hat's versemmelt. Es geht darum, dass du aus der Situation eine Konsequenz ziehst, eine Lehre ziehst. Und wegen heißt's ja Übung. Ja? Bei jedem Theaterstück gibt's eine Generalprobe. Ja? Und die kann auch in die Hosen gehen. Ja, und bei einer Aufführung kann auch was passieren, dass der Schauspieler den Text vergisst. Ja, es geht mir, wenn ich einen Vortrag halt manchmal auch so, dass ich den Text vergisst. Ja, mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ich suche den Faden und mache weiter. Ja, und das muss man sich trauen, und ich bin mir sicher, da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die einfach mit dieser Überwindung kämpfen und eben halt Angst haben oder Sorge haben, dass wenn es daneben geht, dass sie dann schuld sind oder sie was falsch gemacht haben. Und das, ich finde, das sollte man so nicht sehen.
Also, ich glaube, Tommy, wir werden ja noch einmal einladen müssen in dem Bereich, wenn ich auf die Zeit schaue, in dem konkreten Fall. Es war ein sehr spannendes Gespräch, aber ich glaube, noch nicht am Ende entsprechend geführt.
Sicher auch so, ja.
Ja, daher glaube ich, wir machen jetzt einmal an dem Punkt ein schönes Dankeschön an dich, dass du dich bereit erklärt hast,
mit uns
zu plaudern in dem Bereich.
Sehr gerne.
Wir laden dich gerne wieder ein in dem Bereich, und ich denke, da haben wir noch ein paar Dinge zum Besprechen, und daher bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus. Für dich.
Tschüss, Mahmut. Ciao, Franz.
Servus. Ciao.
Ciao, Tommy.